Also wir haben mit unserer Studie untersucht, ob es in Deutschland beim Zugang zu dualen Ausbildungen zur Diskriminierung kommt. Also ganz konkret werden Jugendliche mit türkischen Namen, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, anders behandelt als Jugendliche mit einem deutschen Namen.
Und wie sind Sie genau bei dieser Studie vorgegangen? Welche Methoden haben Sie dabei gewählt?
Also wir haben einen Korrespondenztest durchgeführt. Das heißt, wir haben zwei gleichwertige Bewerbungen von fiktiven Kandidaten bundesweit an 1794 Unternehmen verschickt und gemessen, ob sie beide eine Rückmeldung bekommen von dem Unternehmen.
Und was haben Sie dann bei der Studie nachweisen können?
Wir haben nachweisen können, dass das Rückmeldeverhalten der Unternehmen unterschiedlich ist. Also ganz konkret, dass der Bewerber mit türkischen Namen nicht nur seltener überhaupt eine Rückmeldung auf seine Bewerbung bekommt, sondern auch häufiger eine Absage. Genau, häufiger eine Absage und seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.
In Ihrer Pressemitteilung schrieben Sie, dass wir es in Deutschland mit einem ernstzunehmenden Diskriminierungsproblem zu tun haben. Woran liegt es, dass Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund von Vorurteilen und ja auch negativen Assoziationen begleitet wird? Also was für Gründe konnten Sie für die Diskriminierung ausmachen?
Also wir haben neben dem Korrespondenztest auch zwei Fokusgruppen durchgeführt. Und dafür haben wir unter Berücksichtigung auch von sozialpsychologischen Erkenntnissen und auch den Ergebnissen aktueller Diskriminierungsforschung versucht, die betrieblichen Auswahlprozesse, also die Rekrutierung von Azubis, zu analysieren. Und da haben wir festgestellt, dass es eben in den meisten Fällen Ungleichbehandlung aufgrund von unbewussten Assoziationen entsteht, aber auch Stereotypen, Zuschreibungen oder der Bevorzugung von bestimmten Bezugsgruppen. Also ein Beispiel von stereotyper Zuschreibung ist, dass zum Beispiel ein Bewerber mit türkischem Namen vielleicht Ärger machen könnte oder bei den Kunden irgendwie nicht so erwünscht ist oder auch vielleicht sich nicht so gut ins Team einfügen kann und dass man dann lieber auf Nummer sicher geht und den Bewerber nimmt, der einen deutschen Namen hat.
Woher kommen denn solche negativen Assoziationen und Vorurteile?
Also ein Teil davon ist ganz natürlich. Also das sind zum Teil zum Beispiel, wir sagen Verfügbarkeitsheuristiken, das ist so ein Begriff aus der Sozialpsychologie, also dass man eben in der Regel der Mensch die Informationen abruft, die ihm sein Gehirn so zur Verfügung stellt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, vor kurzem einen Bericht gelesen hat, ja, ein Jugendlicher, der jetzt zufällig Hakan heißt, hat irgendwie seinen Ausbildungsplatz verloren, weil er sich mit seinem Chef angelegt hat oder irgendwie für Ärger gesorgt hat, dann wird man diese Information automatisch auf den nächsten Bewerber auch übertragen und denken, ah, Mensch, der heißt jetzt hier Ali vielleicht. Naja, letztens habe ich gelesen, dass ein Hakan Probleme gemacht hat. Wahrscheinlich wird auch der Ali jetzt irgendwie Probleme machen. Also es ist zum Teil ein natürlicher Prozess, den der Mensch nicht steuern kann. Aber es gibt auch ganz manifeste Vorurteile, also dass manche Leute sagen, nein, wir sind ein deutscher Betrieb, wir möchten keine ausländischen Bewerber haben oder Bewerber mit ausländischen Namen. Und dann gibt es eben auch ganz klare Vorurteile. Also man kann es nicht genau zurückführen bei unserer Studie, woran es gelegen hat, dass der Bewerber mit dem türkischen Namen seltener eingeladen wurde. Aber das sind so ein paar Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie, die wir so ermittelt haben.
Welche Auswirkungen haben denn diese Diskriminierung auf jene jungen Menschen, die sich auf Arbeitsplätze in Deutschland bewerben?
Es kann mehrere Konsequenzen haben. Also eins ist zum Beispiel, dass es zu so einer Spirale der Desintegration führen kann. Also wenn ein Jugendlicher wiederholt die Erfahrung macht, dass er nur negative Rückmeldungen auf seine Bewerbung bekommt, dann wird er sich vielleicht entscheiden, sich Rückzugstendenzen entwickeln. Also sagen wir mal, wenn er sich vorher über Bildung und über Schulleistung identifiziert hat und da merkt, dass er nicht weiterkommt, dann wird er vielleicht sagen, okay, dieser Bereich irgendwie, mit dem kann ich jetzt nichts mehr anfangen und ich identifiziere mich jetzt über andere Bereiche, zum Beispiel über Sport. Es kann aber auch sein, dass einfach Jugendliche sagen, okay, in Deutschland finde ich zum Beispiel keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, dann muss ich mich wohl woanders umgucken und zum Beispiel sagen, dann bewerbe ich mich vielleicht in der Türkei und dann verliert Deutschland eben qualifizierte Fachkräfte.
Ja, Sie haben es gerade eben angesprochen. Welche weiteren wirtschaftlichen Folgen hätte das auch zum Beispiel hier für Deutschland?
Diskriminierung ist erstmal teuer, ne? Weil wenn man sich entscheidet, einen Bewerber einzuladen, nur aufgrund seiner oder nicht einzuladen aufgrund seines Namens, der aber vielleicht der qualifizierteste für den Job gewesen wäre, dann hat ein Unternehmen erstmal nur Verluste, ne? Also es hat nicht die Best, sondern einfach die ihm am besten irgendwie in sein Bild passen. Und das ist für ein Unternehmen, also aus unternehmerischer Perspektive, erstmal negativ.
In einem Artikel habe ich auch gelesen, dass der Ausmaß der Ungleichbehandlung auch von der Größe des Unternehmens abhängig ist. Inwiefern wurde denn das in der Studie deutlich?
Wir haben eben unterschieden zwischen drei unterschiedlichen Unternehmensgrößen, also Betriebe mit weniger als 6 Mitarbeitern, Betriebe zwischen 6 und 50 Mitarbeitern und dann Unternehmen mit 50 und mehr Mitarbeitern. Und wir haben festgestellt, dass die Diskriminierungsrate am allerhöchsten war in Unternehmen oder beziehungsweise Betrieben mit weniger als 6 Mitarbeitern.
Und woran liegt das, dass es solche Unterschiede gibt?
Ein Grund ist vermutlich, dass bei sehr kleinen Unternehmen der Auswahlprozess weniger formalisiert ist. Das heißt, dass in der Regel nur 1 oder 2 Menschen die Bewerbung sich anschauen und das Auswahlverfahren ja also im kleinen Kreis nur stattfindet. Bei großen Unternehmen ist es eben formalisierter. Das heißt, es gibt oft Personalstelle, wo die Bewerbungen erstmal auf Vollständigkeit überprüft werden, ob sie die formalen Kriterien erfüllen. Und dann gucken in der Regel mindestens 3 oder 4 Leute über die Bewerbung. Und dann können eben mehrere Leute ihr Kommentar zu der Bewerbung abgeben.
Was können denn die Bewerber und Bewerberinnen tun, die von Diskriminierung betroffen sind? Also an wen kann man sich da jetzt wenden?
Es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die berät Betroffene von Diskriminierung und unterstützt auch zum Teil, wenn jemand sich entscheidet, den Rechtsweg zu begehen. Aber das Problem bei Diskriminierung ist, man muss es eben nachweisen können. Das heißt, wenn jetzt ein Bewerber auf all seine Bewerbungen nur Absagen bekommt, dann ist es erstmal schwierig nachzuweisen, woran es liegt. Also man muss quasi eindeutig beweisen können, dass es aufgrund zum Beispiel der ethnischen Herkunft oder aber auch unter anderem des Geschlechts oder der Nationalität oder der Religion eine Diskriminierung stattgefunden hat. Also die Beweislast liegt immer eben bei dem Betroffenen und das ist sehr schwierig. Also da braucht man eben, um den Rechtsweg zu begehen, ganz konkrete Beweise.
Wissen Sie von erfolgreichen Klagen gegen Unternehmen?
Ja, also vor kurzem ist, glaube ich, in Hamburg eine Klage sehr erfolgreich gewesen von einer Frau, die sich über eine Personalvermittlungsstelle beworben hat und die haben eben aktiv damit geworben, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG genannt, umgehen. Und diese Bewerberin hat dann eben ja ihre Bewerbung abgegeben und erstmal mit der Personalverantwortlichen eine Rücksprache gehalten und die hat ihr gesagt, ja, sie sind perfekt geeignet für die Stelle und dann wurde sie aufgefordert, auch einen Lebenslauf einzusenden und da war eben ein Bild von ihr mit Kopftuch und dann sagte ihr die Personalverantwortliche eben wörtlich, nein, mit dem Kopftuch, das geht nicht und kurze Zeit später bekam sie dann eine E-Mail, wo drin stand, dass sie für diese Stelle nicht mehr berücksichtigt werden kann. Dann hat die Frau sich eben an eine Antidiskriminierungsstelle gewandt und hat geklagt und das auch sehr erfolgreich. Allerdings hat der Prozess 5 Jahre gedauert und wurde auch erst in zweiter Instanz, wurde ihr das Recht zugesprochen.
Nun wurde durch die Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration erstmals belegt, dass es auf dem deutschen Ausbildungsmarkt zu einer Diskriminierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund kommt. Was schlagen Sie für Instrumente vor, damit Diskriminierung beim Bewerbungsverfahren verhindert werden können?
Wir haben insgesamt 5 Aufgabenbereiche identifiziert, also einmal die Sensibilisierung, Anonymisierung, Professionalisierung, Aktivierung und Agenda-Setting. Und da haben wir unter anderem auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt. Also eins zum Beispiel, was sehr zeiteffizient und auch kostengünstig ist und was sich eben bei so einem formalisierten Prozess wie dem Bewerbung für einen Ausbildungsplatz besonders gut anbietet, sind anonymisierte Bewerbungsverfahren. Und da haben wir uns gedacht, man könnte eine Rahmensoftware entwickeln, die auch kleine und mittlere Unternehmen an ihre Website koppeln können und dann auf einfache Weise eine Online-Eingabemaske hat man dann und da würde man dann seine Daten eingeben und sensible Daten wie zum Beispiel der Name oder aber auch das Geschlecht oder das Geburtsdatum würden geschwärzt werden. Und erst wenn sich der Personalverantwortliche entscheidet, die Bewerbung finde ich toll, den möchte ich gerne einladen, weil ich finde, der hat genau die passenden Qualifikationen, dann werden diese sensiblen Daten freigeschaltet und der Personalverantwortliche sieht, wer das eigentlich ist, der hinter der Bewerbung steckt.
Anonymisierte Bewerbungsverfahren gibt es ja schon in verschiedenen Ländern, wie in Amerika, Kanada oder Großbritannien. Welche Erfahrungen hat man denn dort mit solchen Bewerbungen gemacht?
Ja, also ein ganz bekanntes Beispiel, was wir kennen, ist aus den USA. Das sind die Blind Auditions. Das wurde eingeführt, als man festgestellt hat, ja, irgendwie ein Orchester sind in der Regel zu 100% männlich besetzt. Und da war immer die Frage, liegt das jetzt daran, dass die Frauen alle schlechter spielen? Oder liegt es vielleicht an Diskriminierung? Und seitdem wird eben zum Beispiel hinter einem Vorhang, also wird verdeckt, der Bewerber für die Stelle in dem Orchester spielt verdeckt. Und dann wird entschieden, ja, das war irgendwie ein gutes Vorspielen, den möchten wir irgendwie gerne nochmal hören. Und dann erst wird klar, ob das jetzt wer der Bewerber ist. Und das funktioniert ganz gut und dadurch hat sich auch sofort die Rate von Frauen in Orchestern gesteigert. Deutschland hinkt da noch so ein bisschen hinterher, auch unter anderem zum Beispiel, dass in Deutschland nach wie vor noch Bewerbungsbilder gefordert werden. Das sind in anderen Ländern ist das auch schon lange nicht mehr üblich.
Mit so einer anonymen Bewerbung wäre damit jedoch erstmal die erste Hürde überwunden. Jedoch kommt es dann zu dem Bewerbungsgespräch und dennoch bleiben ja die Vorurteile und die Assoziationen, die man mit Menschen mit Migrationshintergrund hat, weiterhin bestehen. Das wäre doch dann keine langfristige Lösung, weil dann Bewerber im Bewerbungsgespräch ja auch abgelehnt werden könnten.
Genau, das haben Sie ganz gut gesagt. Also damit würde einfach nur eine Folge bekämpft werden. Aber um wirklich die Wurzeln von Diskriminierung zu bekämpfen, ist eine unserer Handlungsempfehlungen auch eben die Sensibilisierung. Das heißt, dass man in Betrieben die interkulturelle Kompetenz stärkt. Und wir haben uns gedacht, dass man das zum Beispiel ansiedeln kann in der Fachqualifikation von Ausbildern. Wenn ein Betrieb ausbilden möchte, dann muss also der Ausbildungsverantwortliche müsste dann eine Schulung sich unterziehen, wo er eben neben didaktischen Fähigkeiten auch verschiedene Module hat. Und eins davon könnte sein die interkulturelle Kompetenz, wo einfach bestimmte Diversity-Strategien geübt werden und man auch ein bisschen auf diese ganze Thematik von Vorurteilen und Stereotypen eingeht und die Unternehmen dafür sensibilisiert, dass sie vielleicht zum Teil auch ganz unbewusst ja diskriminieren.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat nun auch Verbesserungen von Bildungs- und Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte versprochen. Dazu soll es in diesem Jahr eine Tagung unter dem Motto gleiche Qualifikationen und gleiche Chancen geben. Was halten Sie von diesen Bestrebungen von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung?
Also wir finden das total toll, denn eine unserer Empfehlungen ist auch das Agenda-Setting, also dass das Thema überhaupt auf politischer Ebene hoch aufgehangen wird. Und dafür leistet diese Studie auch einen Beitrag, dass man jetzt wirklich empirisch auch nachweisen kann, es findet Diskriminierung statt und zwar in einem ernstzunehmenden Ausmaß. Und das muss auch irgendwie bei der Politik ankommen. Und dann ist es total toll, wenn die Integrationsbeauftragte sich dem Thema auch verstärkt widmet und das auch in der Politik irgendwie stärker verankert wird. Wir sehen ja auch im neuen Koalitionsvertrag, da wird ja auch von der Ausbildungsallianz gesprochen. Die Ausbildungsplatzgarantie ist da auch erwähnt. Und das sind alles Bereiche, wo die Politik sich einfach stärker mit befassen muss und nicht nur so Worthülsen schafft, sondern die auch mit Leben und Inhalt füllt. Und deshalb begrüßen wir das sehr.
Vielleicht als abschließende Frage. Die Studie wurde bereits vergangene Woche veröffentlicht. Was erhoffen Sie sich denn mit den Ergebnissen der Studie?
Wir hoffen natürlich, dass das Thema jetzt, also in der Vergangenheit war es oft so, dass von Vorbehalten ganz vorsichtig gesprochen wurde, wenn überhaupt. In der Regel wurde ja den Auszubildenden oder den potenziellen Auszubildenden immer unterstellt, es liegt an ihren schlechten Sprachkenntnissen, an der schlechten Schulbildung, vielleicht auch an den mangelhaften Bewerbungsunterlagen. Und wir hoffen jetzt, dass der Diskurs sich dahin verändert, dass man auch akzeptiert, dass eben auch Diskriminierung eine der maßgeblichen Ursachen dafür ist, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund weniger oft in Ausbildung einmünden als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.